Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, für den Predigtext braucht man einen langen Atem. Nicht nur, weil er nicht so leicht eingängig ist, sondern auch, weil er nur aus zwei Sätzen besteht. Der erste Satz erstreckt sich über drei Verse. Der zweite Satz ist hingegen kurz. Es empfiehlt sich also, den Text im Gottesdienstblatt mitzuverfolgen. Ich lese also aus dem ersten Johannesbrief im ersten Kapitel die Verse 1 bis 4, also die Einleitung dieses Briefes. Ich verwende die neue Luther-Übersetzung. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben, unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens und des Lebens erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das mein Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und die schreiben wir, auf dass unsere Freude vollkommen sei. Liebe Gemeinde, die Johannesbriefe haben im Neuen Testament eher das Dasein eines Mauerblümchens. Sie führen ein Randdasein. So fand ich bei meiner Internetrecherche nur wenige Musterpredigten. Offenbar wird dieses Thema von den Theologen gemieden. Also muss ich mich mit meinen eigenen Mitteln annähern. Es stellt sich zuerst die Frage, wer ist überhaupt dieser Johannes? Und hier sagt die Tradition, dass es der Jünger ist, den Jesus liebte, wie es im Johannesevangelium heißt. Ein anderes Problem tut sich auf, dass die Johannesbriefe nicht exakt datiert werden können. Es wird sogar diskutiert, dass sie älter sind als das Evangelium. Und um noch etwas darauf zu setzen, auch die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, wird Johannes zugeschrieben. Der Legende nach soll Johannes auch noch die Mutter Jesu, Maria, nach dessen Tod zu sich genommen haben, wie es sich schon in der Sterbeszene Jesu im Johannesevangelium andeutet. Hier wird einfach zu viel in die Texte hineingepackt. Ein Menschenleben reicht hierfür nicht aus. Um dieses Rätsel einer Lösung zuzuführen, bitte ich Sie, mir jetzt nach Ephesus zu folgen oder dem, was davon übrig geblieben bzw. rekonstruiert ist. Vielleicht war der eine oder die andere schon mal in Ephesus. Das ist eine der größten archäologischen Stätten überhaupt und auf Weltkulturebene der UNESCO. Wenn man als Pauschaltourist dorthin geführt wird, lädt einen der Bus am oberen Tor aus. Man wandert die Kuretenstraße hinunter, besichtigt die Bibliothek des Kelsos und das Theater und wird im unteren Tor sinnigerweise bei den Touristenläden ausgeschleust und wieder vom Bus aufgeladen. Und man meint, man hätte Ephesus gesehen. Mein Lieblingsplatz ist knapp 3 Kilometer weiter landeinwärts und am Rande der Kreisstadt Seldschuk. Denn dies war früher und nach dem Untergang der bekannten Städte der Siedlungsort. Da findet sich eine wiedererrichtete Säule des Artemis-Tempels, der zu den 7 Weltwundern zählte. Immer wenn ich da war, brüteten darauf Störche. Des Weiteren sieht man die mittelalterliche Issa Bey-Moschee, auch eine Sehenswürdigkeit. Auf dem Burghügel thront eine Festung, die in der byzantinischen Zeit entstand. Und unterhalb der Festung sieht man die Ruinen einer der größten Kirchen aus der byzantinischen Zeit, erbaut um 600, die Johannesbasilika. Angeblich ist hier Johannes begraben. Die orthodoxe Kirche geht hier sehr pragmatisch vor. der auch hier nicht so ganz klar ist, wer Johannes wirklich war, nennt man ihn Agios Johannes Theologos, also der heilige Johannes der Theologe. So sind alle Probleme mit der Autorenschaft ausgeräumt. Halten wir uns also daran. Wahrscheinlich waren die Autoren der Johannesschriften in Ephesus ansässig. Dafür gibt es Zeugnisse, aber wir wissen nichts Sicheres. Es ist aber wahrscheinlich, dass es eine theologische Schule war. Also keine einzelne Person, sondern eine Gruppe von Lehrern und Schülern. Dies war keine Besonderheit in der Antike, sondern durchaus üblich. Wir kennen es auch von den Schriften des Paulus. Auch hier sind einige seiner ihm zugeschriebenen Briefe in seinem Umfeld entstanden. Wie dem auch sei, wichtiger als die Umstände der Entstehung des Briefes ist der Inhalt. Und der hat es in sich. Wie oft bei den Sendschreiben wird auch hier ein Konflikt in einer Gemeinde behandelt. Es ist nicht ganz klar, um welche Gemeinde es sich handelt. Aber eines ist sicher, sie liegt in der römischen Provinz Asia, also der heutigen Westtürkei. Ephesus war übrigens die Hauptstadt dieser Provinz. Der Konflikt zieht sich wie ein roter Faden durch die Johannesschriften. Es ist der alte Streit zwischen Geist und Materie. Nach der Auffassung einiger ist die Materie von Grund auf böse und daher unrettbar verloren. Also konnte Jesus nur scheinbar Menschengestalt angenommen haben. Er hatte nach dieser Auffassung nur einen Scheinleib. Der göttliche Jesus hat sich gewissermaßen in eine Illusion gehüllt. Er konnte nach dieser Auffassung somit auch nicht körperlich gelitten haben. Die Kreuzigung und das Sterben Jesu waren so etwas wie Theater. Was uns heute befremdlich erscheint, war damals Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen bis hin zu Kirchenspaltungen. In dieser Situation entstand auch im Jahre 325 das Glaubensbekenntnis bei der Synode von Nikäa. Wir haben es soeben in dem Gottesdienst gebetet. Sie erinnern sich, hier wird die Doppelnatur Jesu als wahrer Mensch und wahrer Gott unterstrichen. Und so ist der Bandwurmsatz, mit dem der Brief und somit unser Text beginnt, eine Bezeugung der zwei Naturen Christi. Schon in der ersten Zeile wird betont, dass der Sohn von Anbeginn vorhanden war. Ich zitiere: Was von Anfang an war und später, das Leben, das ewig ist, das mein Vater war und uns erschienen ist. Man fühlt sich sofort an den Beginn des Evangeliums nach Johannes erinnert. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Die Ähnlichkeit ist nicht zufällig, sondern beabsichtigt. Die Parallele beider Textstellen ist Programm bei Johannes. Und die Parallelität setzt sich weiter fort. So steht im Vers 14 des Beginns des Johannesevangeliums: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wir sehen, auch hier betont Johannes die Doppelnatur Christi. Er war also nicht ein entrücktes Geistwesen, sondern, wie wir heute sagen würden, ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und einen solchen Menschen kann man mit allen Sinnen wahrnehmen. Man kann ihn sehen, hören, riechen und betasten. Wie es gegen Ende des Johannesevangeliums auch der ungläubige Thomas getan hat. Johannes betont also ausführlich, dass Jesus mit allen Sinnen erfahrbar war. Ich zitiere wiederum: Was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben, unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Also eine klare Absage an diejenigen, die die menschliche Natur Christi leugnen. Vielleicht erinnern Sie sich doch an die Lesung aus dem Johannes-Evangelium, aus dem Lukas-Evangelium. Auch hier erkennt der alte Simeon im neugeborenen Jesus den Messias. Auch hier setzt er alle Sinne ein. Er sieht ihn nicht nur, sondern hält ihn in seinen Armen, also er spürt ihn auch in unmittelbaren Körperkontakt. Somit hat auch Lukas die Körperlichkeit des Menschen Jesus besonders herausgestellt. Dies ist ein Grund dafür, dass dieser Abschnitt für die Evangeliumslesung vorgesehen ist. Wir sehen also, dass Johannes großen Wert auf den Umstand legt, ein Augen- und Ohrenzeuge zu sein. Dass er mit Fug und Recht von sich sagen kann, dass er seine Autorität direkt von Jesus ableiten kann. Er stellt unmissverständlich klar: Wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Er reklamiert für sich die Autorität des Glaubenszeugen. Etwas, was ein heutiger Prediger nicht mehr beanspruchen kann. Heutzutage kann man sich nicht mehr auf den direkten Kontakt zu Jesus beziehen. Und wenn einer das dennoch tut, bin ich als Facharzt für Neurologie und Psychiatrie zumindest skeptisch. Liebe Gemeinde, wir sehen also, dass dieser sperrige Text durchaus auch für uns heutige Menschen relevant sein kann. In diesem Textabschnitt behandelt Johannes eine der Grundfragen des Christentums. Jesus als wahrer Mensch und wahrer Gott. Ein Problem, das sich durch die gesamte Kirchengeschichte zieht und auf die bislang kein Theologe eine abschließende Lösung gefunden hat. Also habe ich auch gar nicht erst versucht, eine solche anzubieten. Diese Bemühungen sind meist zum Scheitern verurteilt. Wenn ihnen nun schwindelig ist, befinden sie sich in guter Gesellschaft. Auf seinem Sterbebett formulierte der Reformator Philipp Melanchthon seine Gedanken, warum sich das Sterben lohnt. An zentraler Stelle steht: Ich werde begreifen, was ich im Leben nicht erfasst habe. Ich werde Gott schauen und verstehen, worin die zwei Naturen Christi bestehen. Wenn es schon Melanchthon nicht konnte, können auch wir es dabei genügen lassen. Und deshalb schließe ich als Lied nach der Predigt das Lied "Ich stehe an deine Krippen" hier an, im Gesangbuch die Nummer 37. Wir singen dann die Strophen 1 bis 4. In der vierten Strophe finden wir die Zeile: Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen. Dies ist auch gerade in der Weihnachtszeit ein nützlicher Rat. Lassen wir die Probleme hinter uns, seien sie weltlich oder geistlich, und konzentrieren wir uns auf das Wesentliche, die Ankunft Jesu. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Bruder und Herrn. Amen.